HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der Kulturstaatsministerin, mit Monika Grütters. Schönen guten Tag, Frau Grütters.
Schönen guten Tag, Herr Menzer.
Gastgeber hier im Doppelkopf ist tatsächlich Alf Menzer. Frau Grütters, Ihre Behörde verwaltet mehr als 70 große Kulturinstitutionen. Sie fördert hunderte von Projekten, hat mittlerweile ein Etat von knapp 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung. Und Sie sitzen nach eigenem Bekunden im Kanzleramt am Schreibtisch mit dem schönsten Ausblick überhaupt. Was sehen Sie da? Was ist da zu sehen von Ihrem Schreibtisch aus?
Richtig ist, dass man von der 8. Etage im Kanzleramt aus, und das ist die höchste Etage, einen Weitblick hat, einen regelrechten Weitblick, und zwar über drei Himmelsrichtungen. Und ich habe meinen Arbeitgeber, nämlich den Reichstag, tatsächlich vis-à-vis. Und wenn man dann auf die Terrasse tritt, sieht man noch eine zweite Kuppel dahinter. Das ist die des werdenden Humboldt-Forums im Schloss. Und wenn man etwas weiter nach links geht, sieht man die vergoldete Kuppel der Synagoge. Und ich finde, das sagt viel über uns Deutschen am Beginn des 21. Jahrhunderts aus. Das ist die Politik, das ist die Kultur und das ist die Religion. Und diese Vielfalt in Berlin, in Deutschland, in unserer Hauptstadt, finde ich, tut uns gut. Außerdem finde ich es einfach ganz toll zu sehen, wie man zwischen dem Parlament und dem Regierungssitz auf einer Rasenfläche spielen kann. Also diese Bürgernähe ist ein gutes Signal für Deutschland und sein Selbstverständnis und auch die Nähe zwischen den Politikern und ihren Bürgern. Ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. Aber das schönste Büro der Republik ist natürlich auch ein Zeichen für den schönsten Job der Republik.
Haben Sie über Zeit aus dem Fenster zu gucken oder nehmen Sie sich die Zeit ab und zu einfach mal, um den Horizont zu weiten?
Sagen wir mal so, dadurch, dass das Büro tatsächlich halb rund geschnitten ist und verglast von oben bis unten, bleibt mir gar nichts übrig, als dauernd rauszugucken. Aber es lenkt nicht ab, sondern es hilft auch so ein bisschen, den Kontakt in die Welt zu behalten und nicht nur in den Akten zu versinken. Nein, das ist alles sehr bewegt und beweglich. Und im Übrigen habe ich auch noch Besuch durch ein paar Krähen und Spatzen. Das ist alles ganz, ganz schön.
Sie sitzen aber nicht nur am Schreibtisch, sondern auch am Kabinettstisch. Gibt es da eine festgelegte Sitzordnung? Wo hat die Kultur da überhaupt ihren Platz?
Das gibt eine festgelegte Sitzordnung und die ist sogar sehr ausgeklügelt. Die Kanzlerin sitzt in der Regel dem Finanzminister gegenüber. Das war Schäuble. Dadurch, dass Herr Scholz aber jetzt der Vizekanzler ist, sitzt er neben ihr, weil er Vizekanzler ist. Und gegenüber von ihr sitzt deshalb der Innenminister. Auch das ist protokollarisch festgelegt. Die Kultur hat dann neben der Kanzlerin gibt es noch den Chef BK, also den Kanzleramtsminister, ist zurzeit Helge Braun. Und danach kommt dann in der Tat die Kultur. Und dann die Integration und dann alle anderen. Also da gibt es eine große Nähe.
Das Amt der Kulturstaatsministerin, das gibt es seit 1998. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Kultur mittlerweile als relevantes Politikfeld akzeptiert ist oder muss man sich da immer wieder von neuem Respekt verschaffen?
Nee, ich glaube, es war ziemlich lange in der Tat eine Milieufrage, die Besserverdienenden und ihre Freizeitbeschäftigung. Aus dem Modus sind wir aber seit einigen Jahrzehnten raus. Und ich finde, dass die Gründung der BKM vor 20 Jahren ein ganz starkes Signal war, was Schröder dann auch verantwortet hat als Kanzler, zu sagen, es geht nicht mehr, dass dem Kulturföderalismus geschuldet 16 Bundesländer die Kultur verantworten, sondern in der Kulturnation Deutschland, als die wir in der ganzen Welt auch mit Respekt wahrgenommen werden, braucht es eine starke Vertretung auf Bundesebene. Und innerhalb dieser 20 Jahre haben wir ja nicht nur den Etat, sondern auch die Anzahl der Mitarbeiter verdoppelt. Und es gibt jetzt tatsächlich auch eine Kulturministerkonferenz. Innerhalb der Kultusministerkonferenz haben die für Kultur im konkreten Sinn verantwortlichen 16 Länderminister sich zusammengeschlossen, weil wir zweimal im Jahr uns auch zu einem sogenannten kulturpolitischen Spitzengespräch treffen. Auf meine Anregung hin haben wir das vor 5,5 Jahren so zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden begründet. Und das tut uns gut. Daran sieht man aber auch, der Kulturfaktor ist aus der Bundespolitik und aus der deutschen Politik nicht mehr wegzudenken, weil er sehr fundamental geworden ist fürs politische Selbstverständnis.
Also mehr als nur ein Freizeitvergnügen des Bildungsbürgertums. Die Kehrseite ist aber wahrscheinlich, dass Kultur, den Eindruck kann man ja in letzter Zeit gewinnen, sehr viel stärker als früher zur politischen und zur ideologischen Kampfzone geworden ist. Nehmen Sie das auch so wahr?
Ich nehme es so wahr, dass hier die ganz wesentlichen Themen unseres Zusammenlebens verhandelt werden. Diesen Anspruch hat die Kultur immer gehabt und mittlerweile löst sie ihn auch wirklich ein. Also wir sind nicht mehr nur eine Feuilleton-Frage, sondern die Menschen nehmen Anteil an der Frage, zum Beispiel, wie gehen wir mit den Rechten von Künstlern im Netz um, im Internet um? Oder die Frage, wir haben jetzt eine Ausstellung über Michael Jackson, diese Pop-Ikone in Bonn. Mhm. Und prompt hat es den Film über die pädophilen Übergriffe gegeben. Das fällt zusammen. Aber statt eine Ausstellung dann abzusagen, haben wir gesagt, jetzt musst du sie erst recht zeigen, um uns selbst auch einen Spiegel vorzuhalten, wie wir auch manche Figuren vergöttern, die wir in unserem Alltagsleben irgendwie zu Heroen, zu Helden machen, ohne die ganze Komplexität solcher schwierigen Persönlichkeiten anzuerkennen. Also jetzt erst recht über diskutieren. Oder drittes Beispiel, in Dessau beim Bauhaus, ausgerechnet zum 100-jährigen Bauhausjubiläum, wurde ein Konzert abgesagt aus Angst davor, dass, weil so eine kritische, etwas linke Band dort auftritt, die Rechten vielleicht dagegen demonstrieren könnten. Das habe ich falsch gefunden. Wenn wir vor den Rechten allein bei der Androhung von Protesten schon einknicken, haben wir schon verloren. Also muss man Haltung beweisen und sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Wenn nicht die kritische und immer als Korrektiv sich selbst in einer Gesellschaft verstehende Kultur, wer sollte das sonst tun?
Aber diese Angriffe auf die Kultur spiegeln ja vielleicht die allgemeine Polarisierung der Gesellschaft wider, die wir zurzeit erleben. Und es kommt ja von rechts und von links. Also von rechts kommt die Forderung, dass die Kultur einen positiven Beitrag zur nationalen Identität liefern möge, was immer das heißen mag. Und von linker Seite wird dann Sturm gelaufen, wenn Kunst in irgendeiner Weise besondere Identitätserfahrungen zu diskriminieren scheint. Es gab den Fall der Berliner Hochschule, da war ein Gedicht abgebildet von Eurin Gomringer, das als diskriminierend empfunden wurde. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht gut oder schlecht, dass über Kultur so vehement und so existenziell gestritten wird?
Es ist sehr, sehr, sehr gut. Denn die Kultur hat sich ja selber immer auch als kritisches Korrektiv in einer Gesellschaft verstanden. Es ist das Ergebnis unserer bitteren Diktaturerfahrung im letzten Jahrhundert, dass in der deutschen Verfassung die Kultur im Artikel 4 und ihre Freiheit im Artikel 4 und 5 so prominent vertreten sind wie in keiner Verfassung der Welt sonst. Und da steht, Kunst und Wissenschaft sind frei. Das können sie aber nur, wenn der Staat ihre Freiheiten schützt. Warum tut er das? Damit sie tatsächlich ihr widerspenstiges Potenzial ausleben können, damit sie uns einen Spiegel vorhalten, damit sie nicht nur dienen und bequem sein und für Unterhaltung gut sein können, sondern damit sie tatsächlich auch den gesellschaftlichen Diskurs am Laufen halten, auch wenn es häufig unbequem ist. Sie dürfen auch mal eine Zumutung sein, die Künste. Wenn sie das nicht mehr sind, wenn sie einer Macht dienen, wenn sie sich unterordnen, wenn sie glauben, einer Ideologie gefallen zu müssen, berauben sie sicher nicht nur ihrer Freiheit, sondern ihres ganzen Wertes. Und wenn dieses kritische Potenzial hier in der Gesellschaft lebendig bleibt, dann wird mir auch um unsere Demokratie nicht bange. Aber genau das muss sein. Und deshalb bin ich dankbar, dass es nicht mehr nur eine Diskussion der Kulturverantwortlichen in den Feuilletons ist, sondern dass das mittlerweile in der Breite der Gesellschaft angekommen ist. Weil nur so können wir rechtfertigen, dass wir so viel Geld für Kultur und ihre Freiheit auch ausgeben.
Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Und wir hören ihren ersten Musikwunsch, O Haupt voll Blut und Wunden, das Kirchenlied von Paul Gerhardt, das Johann Sebastian Bach für seine Matthäus-Passion verwendet hat. Was verbinden Sie damit?
Also nicht nur, dass ich als engagierte Katholikin natürlich gerade mit der Passionszeit auch sehr viel emotionale und sentimentale Eindrücke verbinde und sie auch wirklich zum Lebensrhythmus im Jahr für mich gehören, sondern es hat eine Aufführung dieser weltberühmten Musik gegeben in der Philharmonie, in einer sogenannten Ritualisierung durch Peter Sellers, diesen berühmten amerikanischen Regisseur, der diese Matthäus-Passion so halbszenisch auf die Bühne gebracht hat. Und da gab es derart beeindruckende und also wirklich unter die Haut gehende Szenen. Er hat diese Duette zwischen dem jeweiligen Solisten und dem dazugehörigen Musiker so deutlich sichtbar gemacht. Aber er hat vor allen Dingen ganz wenige symbolische Dinge getan, beispielsweise der Jesus, die Jesusfigur, gesungen von Gerhard, einem der besten, die wir gerade haben. Der hat im ersten Rang gestanden und nicht unten auf der Bühne. Das heißt, er war einer von uns, vom Publikum, von den Menschen. Und er war zugleich ganz furchtbar einsam. Alleine solche Eindrücke sind mir wirklich unter die Haut gegangen, obwohl ich diese Musik schon so oft gehört habe.
Das war der süddeutsche Madrigalchor mit dem Kirchenlied O Haupt voll Blut und Wunden in der Bearbeitung von Johann Sebastian Bach. Ein Wunsch meines heutigen Gastes hier am H2 Doppelkopf. Ein Wunsch der Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Geistliche Musik zum Auftakt. Wir werden noch ganz andere Musik hören in dieser Sendung. Aber Frau Grütters, bleiben wir kurz dabei. Sie sind in Münster geboren und dort auch aufgewachsen. Münster, das war immer eine katholische Hochburg. War das prägend für Sie?
Das war sehr prägend für mich, was man ja als Erwachsener erst merkt, wenn man sich in anderen Milieus bewegt, also aus Münster weggeht, wie ich es zum Studium getan habe und jetzt seit 30 Jahren in Berlin lebt, wo wir Katholiken mit gut 9% in der Diaspora leben. Also mich hat das undogmatisch katholische Moment, was man im Kernland der Katholiken im Münsterland erlebt, sehr stark geprägt. Und das liegt natürlich auch an meinen Eltern. Ich bin in einer Familie mit 5 Kindern groß geworden und Vater Arzt, Mutter in der katholischen Ehe- und Familienberatung, 25 Jahre tätig. Klar, das hat seine Wirkung auf mich nicht verfehlt. Aber das Gute war, sie haben uns nie zu irgendwas gezwungen. Es war irgendwie selbstverständlich, aber auch in seinem ganzen Spektrum möglich. Da gibt es natürlich die etwas strengeren katholischen Ausprägungen, aber es gibt auch eine ganz große Weltoffenheit, weil man sich seiner Wurzeln und Werte einfach sehr gelassen bewusst ist. Und was mich wirklich sehr berührt, aber wo ich auch einen Zusammenhang sehe, ist, dass bei den vergangenen Wahlen ausgerechnet in diesem Münsterland, bei den Landtagswahlen und später auch im Bundestag, gerade da weniger als 5% AfD gewählt haben. Und ich glaube schon, dass solch eine Prägung und auch ein christliches Menschenbild, was da plötzlich konkret wird, seine Wirkung auch tut. Beispielsweise gibt es so eine Überzeugung, wenn jemand da ist, dem man helfen muss, dann hilft man dem halt. Und das betrifft zum Beispiel auch die Flüchtlingspolitik. Insofern, ja, davon bin ich sehr geprägt.
Die katholische Kirche ist heute stark unter Druck, transparenter zu werden, Strukturen zu verändern, toleranter, selbstkritischer zu werden. Wie modern kann aus Ihrer Sicht eine Kirche werden, ohne das preiszugeben, was sie eben ja auch sein will, ein Fels der Gewissheit in den Zeitströmungen, in den Strömungen des Zeitgeistes?
Gerade die christliche Kirche, nicht die katholische, die christliche, hat weltweit eine Prägekraft entwickelt, wie es keine andere Institution jemals so geschafft hat. Und dahinter steckt natürlich auch das sehr eindrucksvolle Moment der christlichen Nächstenliebe, der Toleranz, des Wertes des Einzelnen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es geht in der Wahrnehmung um den einzelnen Menschen und seine Begabung und den gleichen Wert, den alle haben. Also es gibt so ein paar Grundüberzeugungen, die eben weltweit, sagen wir es mal, salopp Karriere gemacht haben. Und dazu kommen natürlich die Bilder, die diese christliche Kirche ja über Jahrtausende hinweg weltweit entwickelt hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Institution Kirche, so wie sie hierzulande und auch in anderen Ländern der Welt gelebt wird, Anfechtungen ausgesetzt ist. Und die Missbrauchsskandale der letzten Jahre haben uns tiefst erschüttert. Ich selber bin Mitglied des Zentralkomitees der Katholiken, also der Laienorganisation, und wir versuchen unseren Bischöfen immer wieder klar zu machen. Es gibt eine enge Bindung an die Kirche, an die Ortskirche, an unsere Gemeindepfarrer, die wirklich die besten Seelsorger sind. Andere gibt es in dieser Welt ja gar nicht mehr. Und gleichzeitig gibt es ein Misstrauen gegenüber den institutionellen Zusammenhängen. Und ich glaube fest, dass wir viel mehr Frauen in die Kirche lassen müssten, auch in Weiheämtern. Dann hätte dieses Ausmaß an Missbrauch ja gar nicht passieren können. Und dass wir Diözesanpriestern ihre Lebensform freistellen müssen, also Zölibat ja oder nein. Ich glaube schon, dass es strukturelle Gründe hat, weshalb wir solche Erschütterungen erleben.
Ihr Wort in Gottes Ohren, sagt man, glaube ich, in solchen Zusammenhängen. Ja. In Münster geboren, aufgewachsen, mit 16 in die Junge Union eingetreten, dann aber Germanistik und Kunstwissenschaft studiert. Das studiert man nicht unbedingt, wenn man eine politische Karriere machen will. Hatten Sie da mal schon einen Karriereplan?
Wie genau Sie das beobachtet haben. In der Tat, ich hatte keinen Karriereplan, schon gar keinen politischen. Das ist wirklich wahr. Ich habe mich der Union immer nahe gefühlt. Ich hatte gute Leute in Münster, denen ich im Wahlkampf geholfen hat. So wird man JU-Mitglied. Und ich habe einfach immer weitergemacht, weil ich auch an meiner CDU hänge. und vieles davon auch bis heute mir bewahrt habe. Dass ich selber mal aktive Politikerin werden würde, war nie meine Idee. Ich habe dann Germanistik, Kunstgeschichte und Politik studiert und Sie haben recht, das ist auf einem ganz anderen Spektrum in der Gesellschaft angesiedelt. Man macht dann auch so seine sperrigen Erfahrungen mit der Vereinbarung beider Ziele miteinander. Aber bitte, das ist mir immer gelungen. Und Sie sehen ja, dass man auch als, ich sag mal, weltoffene und ja so ein bisschen bodenständige CDU-Frau sehr gut im Kulturmilieu agieren kann. Die Kultur hat auch immer dann gut gelebt, wenn CDU-Leute ihnen die Rahmenbedingungen gemacht haben, weil wir zwei Grundüberzeugungen leben. Erstens, so viel Autonomie wie möglich. Die Politik hat nur Rahmenbedingungen zu setzen, gerade bei diesen inhaltlich so wichtigen Feldern wie Kultur und Wissenschaft. Da haben wir uns aus den Inhalten rauszuhalten, sonst funktioniert es nicht. Und zweitens gibt es natürlich auch einen Bildungshintergrund, der eine große Nähe zu Kultur und Wissenschaft mitbringt. Und insofern finde ich, dass die beiden Dinge vereinbar sind. Ich habe dann an der Uni Bonn studiert und war über 4 Jahre an der Oper Bonn beschäftigt in der Dramaturgie als studentische Hilfskraft und weiterhin. Das hat mich sehr geprägt und später bin ich in den Verlagsbereich gegangen und danach habe ich am Museum hier in Berlin meine ersten Schritte in dieser Welt getan. Also eine politische Karriere war damit nie beabsichtigt.
89 sind Sie nach Berlin gekommen und jetzt leben Sie in dieser Stadt, dieser Hauptstadt, deren Kulturleben Sie maßgeblich mitbestimmen. Was ist für Sie das Besondere und Attraktive am Kulturleben in Berlin?
Ich habe ja in Bonn Examen gemacht und komme aus Münster und war zwischendurch noch mal ein bisschen im Ausland. Aber es hat mich, obwohl ich so gut integriert war in Bonn und meinen schönen ersten Job in der Oper ja sicher hatte, was nach Kunstgeschichte und Germanistikstudium ja nicht selbstverständlich ist, trotzdem den wirklich unbändigen Drang, unbedingt nach Berlin zu gehen. Die Stadt kannte ich von mehreren, Studentenbesuchen und Theateraufführungen und so weiter. Botho Strauß Park mit Jutta Lampe und so weiter an der Schaubühne. Ich werde es nie vergessen, da bin ich mit Per Anhalter als Studentin von Bonn aus hingefahren. Ich musste unbedingt in diese Großstadt. Ich hatte eine ganz merkwürdige, irrationale Sehnsucht danach. Und ich habe das keinen Tag bereut. Ich lebe hier, weil diese Stadt natürlich kulturell das größtmögliche und beste und vielfältigste Angebot bietet auf einem überschaubaren 4 Millionen Einwohnerraum. So gut hat man es nirgendwo auf der Welt. Und dass ich mal hier Verantwortung dafür haben würde, das habe ich nicht geplant, aber es freut mich umso mehr.
Eine Verantwortung, für die man wahrscheinlich einen ziemlich langen Atem auch braucht, um das umzusetzen, was Sie alles umzusetzen haben. Darüber reden wir gleich, aber Stichwort Atem, wir sind damit bei Ihrem nächsten Musikwunsch. Locomotive Breath von Jethro Tull. Sind das Jugenderinnerungen für Sie?
Ja, natürlich. Ich bin ja natürlich, was Popmusik angeht, in den 70er und 80er Jahren sozialisiert. Und da klingen immer wieder Takte an, die man sofort erkennt. Und dann ist man fröhlich, weil ich auch eine gute Jugend- und Studienzeit hatte. Aber hier sind es natürlich diese genialen 44 Sekunden Einleitung, dieser Rhythmus, der jeden irgendwie mitnimmt. Das wollte ich uns jetzt hier mal nicht ersparen nach dem langsamen Intro.
Locomotive Locomotive Breath von Jethro Tull. Sie hören den HR2 Doppelkopf heute mit Monika Grütters, der Kulturstaatsministerin. Seit 2013 ist sie das und hat in dieser Funktion eine ganze Menge Baustellen, metaphorisch, aber auch ganz real. Die größte und wichtigste ist dabei sicherlich das Humboldt-Forum, das im wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss eröffnet werden soll. Wird das noch, Frau Grütters, wie geplant in diesem Jahr geschehen?
Ja, das wird wie geplant in diesem Jahr gestehen, behaupte ich mal ganz mutig. Also tatsächlich ist es so, dass wir immer noch im Kosten- und Zeitplan sind nach 10 Jahren und über 600 Millionen Euro Investitionen. Aber es kann ja auch mal hier was funktionieren. Wichtig ist, dass wir den Mut hatten, den zentralen Platz der Republik der Kultur zu widmen. Das sagt viel aus über die Kulturnation Deutschland am Beginn des 21. Jahrhunderts. Und ein zweiter Aspekt ebenfalls, dass wir der Versuchung widerstanden haben, unsere eigene Kultur und Kunst dort zu platzieren. Es gab ja viele Zurufe, die gesagt haben, die Gemäldegalerie da rein, alte Meister. Das ist verlockend, aber wir haben uns entschieden, die außereuropäischen Künste dort zu platzieren und damit ein Signal zu senden. Das ist so wichtig, die Zeit der Befassung mit uns selbst und unserer eigenen bitteren Geschichte, 2 Diktaturen in einem Jahrhundert liegen hinter uns. Jetzt die Zeit der Selbstbezüglichkeit vorbei ist und wir uns als Partner in der Welt empfehlen wollen. Und das tut man natürlich, indem man tatsächlich ein Museum nicht klassischen Typs macht mit sehr viel interdisziplinären Angeboten, aber gleichzeitig vor dem Hintergrund der außereuropäischen Weltkulturen.
Das hat aber zur Folge, dass sich auch das Humboldt-Forum Fragen stellen muss, mit denen sich derzeit eine ganze Menge Museen in Europa, aber auch in Deutschland konfrontiert sehen. Es geht um den Kolonialismus und die unrechtmäßige Aneignung von Kulturgütern, die eben auch in vielen deutschen Völkerkundemuseen zu finden sind. Ja, was muss da Ihrer Meinung nach geschehen? Wie kann eine kritische Befassung damit aussehen?
Zum einen ist es ja erstmal, finde ich, ein gutes Phänomen, dass sich im Moment nicht nur in den Feuilletons, sondern auch in der Breite der Gesellschaft sich die Diskussion über den Kolonialismus ausbreitet. Und daran war ganz sicher auch das Humboldt-Forum dafür ausschlaggebend. Und natürlich auch die Flüchtlingsbewegung, muss man ehrlich sein. Das hat uns gezwungen, uns damit zu befassen, was haben eigentlich die Afrikaner und die Europäer miteinander zu tun. Und die ganze Menschheitsgeschichte über haben wir miteinander zu tun. Afrikanisches Blut fließt in unser aller Adern. Und wir wollen im Humboldt-Forum natürlich zeigen, was die Menschen überall in der Welt mehr verbindet, als was sie trennt. Nämlich, wie gehen die Generationen miteinander um? Geburt und Tod sind ganz wichtige Fragen, die die Menschen überall auf der Welt beschäftigen. Wie gehen die Generationen mit ihren Kindern beispielsweise um? Wenn es nicht genug zu essen gibt, wenn Stürme oder Kriege sind, dann wandert man woanders hin, wo es friedlicher ist für die Nachkommen. Das sind menschheitsbegleitende Phänomene und nicht irgendwelche neuzeitlichen Vorkommnisse. Insofern glaube ich, dass wir eine Einladung aussprechen können, hier in der Mitte der deutschen Hauptstadt in diesem Haus Welt Bürger zu sein und gleichzeitig mit einer Erkenntnis mehr nach Hause zu gehen, nämlich uns trennt viel weniger, als wir gemeinsam haben. Und da kommt natürlich die Frage unserer eigenen jüngeren Vergangenheit über 100, 150, 200 Jahre auf. Wie haben damals die Europäer in den afrikanischen Ländern gewirkt? Wie kommen die Kunstwerke damals von da nach hier? Und wie gehen wir heute damit um? Wir haben zwar viel in den Schulunterricht gelernt über den Zweiten Weltkrieg, den Ersten Weltkrieg, die Zeit der deutschen Teilung, die Zeit, die danach, ist ja jetzt länger, als es die Mauer gab, uns wieder zusammengebracht hat. Aber nochmal der Zeitabschnitt davor, der wird uns jetzt bewusst und wie relevant er für die aktuelle Situation ist. Und das, finde ich, ist eine Leistung, die Museen auch bieten können.
Und es wird uns, glaube ich, auch bewusst, wie viele Objekte in der Zeit nach Deutschland gebracht worden sind. Größtenteils wahrscheinlich unrechtmäßig oder in Ausnutzung der ungerechten Machtstrukturen, die damals geherrscht haben. Kann das von Museen überhaupt bewältigt werden, da zu beurteilen, was muss zurückgegeben werden, was muss wie behandelt werden?
Wir haben einen Grundsatz, den haben wir auch beim Umgang mit Nazi-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern, also Nazi-Raubkunst, hauptsächlich waren Juden betroffen, gelernt, nämlich das, was in Unrechtskontexten jemandem weggenommen wurde. Das muss, wenn er es zurückhaben will, wenn man die Person oder die Gesellschaften überhaupt noch identifizieren kann, zurückgegeben werden. Also unrechtmäßiger Erwerb rechtfertigt heutigen Besitz nicht. Und deshalb ist es eine Frage, auch, hat auch eine moralische Dimension und eine ethische zu sagen, Das geben wir zurück. Es ist nur bei Kulturgütern aus kolonialen Kontexten ganz schwer zu ermitteln. Wir brauchen Provenienzforschung, Herkunftsforschung. Da kann man feststellen, sind die ganz normal gehandelt oder getauscht worden? Es hat diese Aktionen ja vielfach auch gegeben. Und zweitens, wenn das im Unrechtsfall angeeignet wurde durch Aufstände, durch Tötungen, durch Palastplünderungen, alles das war Teil des Kolonialismus, dann haben wir die Vorstellung, dass wir im Gespräch mit den heutigen Nachfahren dieser ethnischen Gesellschaften klären, wollt ihr das zurückhaben oder ist es vielleicht gut, dass es hier in Deutschland gezeigt wird, aber dann tun wir das nur mit eurer Beratung und eurem Dazutun. Es gibt eine Gruppe von Objekten, die müssen zurück und das tun wir in großem Stil, das sind sogenannte Human Remains. Wir haben Knochen, wir haben Schädel, da wurde damals auch Forschung mit betrieben. Und das sind natürlich rituelle Dinge, die bestattet werden sollen, auch 100 Jahre später. Und da haben wir inzwischen ganz guten Stil entwickelt. Ganz wichtig ist für uns, dass wir auf Augenhöhe uns heute mit diesen Herkunftsgesellschaften und ihren Nachfahren wieder ganz neu miteinander artikulieren.
Das ist eine große Diskussion, eine komplexe Diskussion, die aber auch ein Beispiel dafür ist, dass sowas wie der Begriff einer Kulturnation etwas durchaus Dynamisches ist. Auch das wird sich verändern im Laufe der Zeiten der Diskussion.
Nicht nur für Deutschland gilt das, Kulturnation. Es gibt wenige Nationen übrigens, die dieses Etikett haben und die auch sehr respektiert werden. Zum Glück hat uns dieser starke Bezug auf unsere Kultur nach dem moralischen Niedergang durch die Nazis wieder zu Ansehen in der Welt verholfen in den vergangenen 70 Jahren. Wir sind das Land mit der höchsten Theaterdichte der Welt. Jedes zweite Profi-Orchester der Welt spielt auf deutschem Boden. Wir haben die meisten Museen. Wir geben das meiste Geld von unserem Steueraufkommen aus, verglichen mit allen anderen Ländern der Welt. Das verpflichtet aber auch, und das tun wir ja nicht nur aus Dekorationsgründen, sondern weil das ein gesellschaftsbildendes Moment ist, hatten wir ja eingangs schon mal gesagt. Und umso mehr werden wir auch daran gemessen, wie wir mit den Kulturgütern aus anderen Ländern hier zu Hause umgehen. Eins muss ich aber für die Museen mal sagen, da gibt es schon sehr lange eine Übereinkunft, dass Museumsdirektoren weltweit, auch hierzulande, nicht mehr in Besitzkategorien denken, das Stück ist in meinem Haus, also gehört es mir, sondern ganz anders sagen, wir haben eine Verantwortung, uns um diese Kunstwerke, um dieses Menschheitskulturerbe zu kümmern, egal wo es liegt. Also to care for, diese Fürsorgepflicht steht im Vordergrund vor Besitzansprüchen. Und deshalb gibt es auch einen lebhaften, guten Austausch mit den Herkunftsgesellschaften, auch in Afrika. Aber den wollen wir und müssen wir auf Augenhöhe intensivieren.
Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Und wir hören Musik, Max Raabe und das Palastorchester. Der perfekte Moment wird heute verpennt. Ist das für Sie ein Albtraum, den perfekten Moment irgendwann mal zu verpennen?
Ich glaube, das ist für jeden ein Albtraum. Es gibt ja dieses griechische Wort Kairos, den richtigen Augenblick zu erspüren und auch für das zu nutzen, wofür er historisch vorgesehen ist. Der Mantelzipfel der Weltgeschichte, damals als Kohl kapiert hat, jetzt muss ich die Wiedervereinigung versuchen. Oder mein Vater hat uns mal erzählt, wie er genau in dem Augenblick wusste, jetzt muss ich meiner künftigen Frau einen Heiratsantrag machen. Eine sehr bewegende Geschichte. Kairos, der perfekte Moment, den wollen wir nicht verpennen. Wir haben Max Raabe gebeten als 20 Jahre BKM, also Staatsministerin für Kultur und Medien auf Bundesebene gefeiert wurde im vergangenen Oktober, dieses Lied zum Besten zu geben und die Kanzlerin hat zugehört.
Heute mach ich gar nichts, keinen Finger krumm. Ich bleib zu Haus und liege hier einfach nur so rum. Telefonieren wird nicht passieren, das was ich tu. Kühlschrank auf und wieder zu. Mir geht's gut, wo ich bin. Die Sonne scheint, Wolken ziehen. Der perfekte Moment wird heut verpennt. Ich dreh mich nochmal um, dann deck ich mich zu. Heut steh ich nicht auf, ich wüsste auch nicht wozu. Ich dreh mich nochmal um, das gern tun.
Der perfekte Moment wird heute verpennt. Max Rabe war das im HR2-Doppelkopf. Mein Gast ist heute Monika Grütters, die deutsche Kulturstaatsministerin, die sich Kraft ihres Amtes, aber auch aus persönlicher Leidenschaft für den deutschen Buchhandel engagiert. Frau Grütters, Sie haben nicht nur Literaturwissenschaft studiert, sondern auch in einer Buchhandlung gearbeitet. Aber das war noch vor Zeiten von Amazon und Co. Hat der stationäre Buchhandel aus Ihrer Sicht heute überhaupt noch eine Chance?
Der stationäre Buchhandel hat eine super Chance und die Zahl der Buchleser ist ja konstant geblieben. Die Buchverkäufe eben auch. Die Frage ist nur, wie besorgen sich die Menschen ihre Bücher? Gehen sie noch in die Buchhandlung vor Ort oder besorgen sie sich das alle via Internet? Wenn in Gebieten, meine Schwester lebt auf Usedom, die Buchhandlungen, auch die Kinos schließen, dann sind sie ja darauf angewiesen, das online zu erledigen. Aber tatsächlich sind Buchhandlungen, sind Programmkinos, sind Musikclubs eben die Orte, in denen auch gesellschaftliche Themen verhandelt werden. Und ich selber habe noch nie ein Buch im Internet bestellt und ich kaufe es auch nicht, im Kaufhaus. Ich gehe immer zum Buchhändler meines Vertrauens und ich gehe auch immer mit viel mehr zurück, als ich haben wollte. Also ich mache da Beute, weil mich die Buchhändler natürlich auch ins Gespräch verwickeln und ich Dinge an der Kasse entdecke, nach denen ich gar nicht gesucht habe. Alles das macht Lesekultur, macht literarische Kultur in Deutschland aus und diese Vielfalt möchte ich verteidigen. Und als Kulturstaatsministerin des Bundes habe ich natürlich auch eine große Chance. Ich muss nicht an den Grenzen der Kommunen und auch nicht an den Grenzen der zuständigen Bundesländer Halt machen, wenn ich Geld ausgebe, sondern der Bund sorgt dafür, dass das große Netz geistiger Tankstellen, wie es Helmut Schmidt mal so schön gesagt hat, in ganz Deutschland erhalten bleibt. Und deshalb haben wir so ein Instrument entwickelt wie den Buchhandlungspreis. Der wird ja breit gestreut. Das ist der Sinn der Sache. Wir suchen uns die besten Buchhandlungen aus, die sich bewerben können mit cleveren Leseideen oder mit einem besonders interessanten Sortiment oder die was in der Kinderarbeit machen. Es gibt so viele tolle kreative Ideen, die diese wackeren Verteidiger unserer Kultur da leisten, dass es mir auch Spaß macht, sie zu würdigen, sie anzuerkennen, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken und dieses Netz abzusichern.
Jetzt soll noch ein zweiter Preis dazukommen, der Verlagspreis. Wie wird der aussehen?
Nach diesem dann doch sehr erfolgreichen Modell des Deutschen Buchhandlungspreises wollen wir jetzt auch unabhängige und kleine eigene Verlage unterstützen. Die sind unter Druck geraten, weil ein altes Modell, nachdem der Autor und sein Verleger sich die Hälfte vom Ertrag eines Buches dann zugestehen, weil das durch europäische Urteile ins Wanken gekommen ist, dieses gute Muster, sind die kleinen unabhängigen Verlage enorm unter Druck geraten. Und wir möchten die stabilisieren, weil die ganze Vielfalt in Deutschland natürlich von diesen wackeren, munteren und auch ehrlich gesagt mutigen Verlegern abhängt. In Deutschland kommt auf 1000 Einwohner eine Neuveröffentlichung eines Verlages pro Jahr. 80.000 neue Titel, das gibt es weltweit nicht nochmal. Das ist ein Wert an sich und das funktioniert nur durch eine Mischkalkulation zwischen Bestsellern und Raritäten. Und deshalb müssen wir die kleinen Verlage, die eben genau diese Vielfalt sicherstellen, unterstützen. Das möchte ich mit einem Verlagspreis tun, der ähnlich wie der Buchhandlungspreis dafür sorgt, dass es ein paar Spitzenverlage gibt mit einer Spitzenauszeichnung. Da gibt es ja auch Geld dafür, für die Buchhandlung und für die Verlage künftig. Und dann aber auch in der Breite darunter eine größere Anzahl von Verlagen auch gewürdigt wird. Ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist Sichtbarkeit herstellen, Aufmerksamkeit schenken, Ermutigung sein und finanziell unterstützen. Und das starten wir in diesem Jahr. Auf der Buchmesse in Frankfurt wird es die erste Verleihung geben und künftig dann immer im Mai zwischen den beiden großen Buchmessen.
Es gibt bei den Kollegen der BBC eine Sendung, die heißt Desert Island Disc. Da dürfen die Gäste dann am Schluss sagen, welche CDs, aber auch welche Bücher sie auf die berühmte einsame Insel mitnehmen würden, weil ihnen diese Bücher so sehr am Herzen liegen. Gibt es ein Buch, ein einzelnes Buch, das Sie besonders geprägt hat in Ihrer intellektuellen, kulturellen Biografie, auf das Sie auf keinen Fall verzichten
wollen? Also wenn man Literaturwissenschaft studiert hat, wie ich, dann können Sie sich denken, habe ich sehr, sehr, sehr viele Bücher gelesen. Und ich habe natürlich Autoren, an denen ich geradezu sentimental hänge. Ich habe nicht ohne Grund über Jean-Paul, einen Zeitgenossen Goethes, mein Examen gemacht. Und ich habe im Verlauf meiner Lesebiografie viele Titel in der Hand gehabt, die ich angestrichen habe, wo Eselsohren drin sind, die in meiner Bibliothek stehen, bis unter die Decke in einer Berliner Altbauwohnung ist das 3,40 Meter hoch, stapeln sich diese Bücher. Deshalb ist das für jemanden wie mich wahnsinnig schwer, einen Titel zu sagen, aber spontan sage ich Ihnen einen. Das ist Josef Roths Hiob. Das ist ein sehr wirklich berührendes Buch über die Geschichte einer jüdischen Familie und den Vater, der unglücklich über die Entwicklung seiner Kinder ist und am Ende seinen Frieden aber auch findet. Und der Josef Roth ist wiederum ein Schriftsteller deutscher Sprache, aber Österreicher, der sich dann hinterher Jude, der er war, das Leben genommen hat, der sehr ergreifend und mit einer Vielfalt in der Sprachfülle auch gewirkt hat. Das hat mich schwer beeindruckt. Und ich lese diese Bücher immer wieder, weil man sein eigenes Vokabular auch auffüllen kann, das Reservoir, weil man Begriffe und Formulierungen findet, auf die man selber nie gekommen wäre. Das ist eben die Klasse dieser genialen Schriftsteller, nicht? Und dieses Buch ist von der Sprache und vom Inhalt her es wert, mitgenommen zu werden.
Also Begeisterung für Josef Roths Hiob, Begeisterung für Anna Loos haben Sie offenbar auch, die Schauspielerin, aber eben auch Sängerin, hat einen neuen Titel, Hier heißt er, den Sie sich ausgewählt haben für diesen HR2-Doppelkopf. Warum gerade diesen Titel?
Ja, weil er ja Berlin beschreibt, das heutige Berlin, nicht? Wenn sie sagt, hier will ich sein, hier komme ich heim, hier will ich bleiben, hier kann ich sein, wer ich bin, dann stimmt das. Das ist so eine Art Werkzeugkasten für das Lebensgefühl in Berlin im Jahr 2019. Wir integrieren ja hier jeden und diese Vielfalt und die Weltoffenheit, aber auch das sehr typische Kiez-Moment, das alles gehört ja zu uns Menschen hierzulande heutzutage. Und ich finde, das bringt sie gut auf den Punkt. Und nebenbei bemerkt, dass es eine Frau ist, die das singt, tut mir auch ganz gut.
In bunten Straßen, wo zwischen Häusern Blumen blühen, wo einer lose klingt, als hätte man mich ausgeschimpft. Dort, wo der Juppie neben Pennern auf der Parkbank sitzt, kriegst du mich so schnell nicht weg. Dort, wo die Nächte bisschen lauter als die Tage sind, wo man zum Abendbrot im Park ne Runde shoppen geht, wo keiner keinen kennt und trotzdem fühl ich mich nicht fremd, kriegst du mich so schnell nicht weg. Wir liegen hier und es ist schön, egal was kommt, egal was geht. Hier will ich sein, hier komm ich heim. Hier will ich bleiben, hier kann ich sein, sein wer ich bin. Hier will ich sein, hier komm ich heim. Hier will ich bleiben, hier kann ich sein, sein wer ich bin.
Hier Anna Loos war das. Und hier ist der HR2-Doppelkopf heute mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Frau Grütters, schauen wir am Schluss mal in die Zukunft. Auf welches Kulturerlebnis der Zukunft freuen Sie sich denn am meisten?
Einerseits auf die Eröffnung des Humboldt-Forums.
In diesem Jahr?
Das hoffe ich, dass wir das Ende dieses Jahres hinkriegen. Und dann fangen wir ja mit einer etappenweisen Eröffnung an. 40.000 Quadratmeter schenkt man dem Publikum nicht auf einen Schlag. Damit würde man alle Akteure überfordern. Aber das Humboldt-Jahr wird dann toll. Und naja, wir haben gerade das Bauersjahr, aber worauf ich mich noch ein bisschen mehr freue, ehrlich gesagt, ist auf das Beethoven-Jubiläum. 2020 wird er 250 Jahre alt und er ist der meistgespielte Komponist der Welt. Und er hat die Europahymne gemacht. Und ich muss ja hier nicht Ihrem Publikum nicht erzählen, wer und was Beethoven uns zu bieten hat. Darüber freue ich mich. Wir haben dann Ratspräsidentschaft Deutschland im zweiten Hälfte des Jahres 2020. Und auch das werden wir in Brüssel unter anderem mit Beethoven feiern. Da gibt es auch Ausstellungen und Musik. Da freue ich mich drauf.
Sie bleiben auf jeden Fall der Kultur treu oder können da noch ganz andere Aufgaben kommen?
Ich bin und bleibe ein Kulturmensch. Und egal, wo man mich hinstellt, das ist mein Leben. Und da die Kultur auch unser aller Leben ist, ist das auch zum Glück kein Widerspruch.
Franz Müntefering sagte mal, vom SPD-Parteivorsitz sei der beste Job neben dem Papst. Würden Sie das vom Job einer Kulturstaatsministerin sagen?
Für mich ist er mit Abstand der schönste Job. Und den vergleiche ich nicht mal mit dem Papst. Ich glaube, der hat es ziemlich schwer. Auch die Kulturstaatsministerin hat nicht immer nur leichte Aufgaben zu lösen. Aber für mich ist das eine Erfüllung meiner Berufswünsche. Ja.
Wir hören jetzt noch einen letzten Titel hier im HR2-Doppelkopf. Edith Piaf, Non, je ne regrette rien. Können Sie das von sich sagen? Ich habe nichts zu bereuen?
Ja, Ich bin jetzt 57 und habe immer nur tolle Jobs gehabt. Ich bin in einer wunderbaren Familie groß geworden. Das ist natürlich ein Geschenk. Das kann sich kein Mensch aussuchen. Ich habe dieses Geschenk des Lebens mit auf den Weg bekommen. Ich habe ein gutes Wertefundament. Das gibt mir Halt und Orientierung. Und ich habe im Berufsleben einfach Glück gehabt. Und so schwierig Parteiarbeit, die ist ja unerlässlich für Politiker, die mal in solchen Ämtern landen. So schwierig das manchmal ist. Es gehört eben auch dazu. Und es ist eine Verantwortung auch, die wir in der Gesellschaft insgesamt übernehmen. Das ist eine repräsentative Demokratie. Da braucht es Volksvertreter. Die müssen sich in ihren Parteien als den Keimzellen der demokratischen Willensbildung irgendwie verorten. Und dann kann man auch diese Fachpolitik mit diesem Rückenwind machen. Alles das, muss ich ehrlich sagen, ich habe einfach bisher Glück gehabt und versucht, das Beste draus zu machen. Also Edith Piaf, die schon todkrank war, als dieses Lied ihr vorgespielt wurde, die hat Je ne regrette rien wirklich am Ende ihres Lebens gesungen. Und das finde ich auch in dieser rauchigen Stimme, die sie hatte und allem, sehr überzeugend.
Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren hier im H2 Doppelkopf. Viel Freude weiterhin an Ihrer Arbeit und genießen Sie dann und wann den Ausblick aus Ihrem Büro. Wir hören jetzt noch Edith Piaf und am Mikrofon verabschiedet sich Alf Menzer.
Ich bedanke mich.
Ni le bien.